D-Radio Wissen. Donnerstag kompakt.
Ich bin bis zu meinem Ausscheiden aus dem Ministerium nie ein Fachmann für Reaktorsicherheit geworden.
Sagt ein Mann, der früher einmal der erste Mann im Land für Reaktorsicherheit war. Gerhard Baum heißt der Mann, Bundesinnenminister von 1978 bis 82. Zum Start der Großen Koalition plaudert der Ex-Minister in unserem Tagesthema aus dem politischen Nähkästchen. Wie viel Fachwissen muss ein Minister eigentlich für sein Amt mitbringen?
Die unangenehme Erfahrung der Überflutung Ostdeutschlands wird ja instrumentalisiert, um dann für bestimmte Dinge Werbung zu machen.
In der Werbebranche geht ein neuer Trend um. Real Stories. Werbung mit wahren Geschichten. Ein TV-Spot zeigt, wie Google Maps beim Hochwasser an der Elbe geholfen haben. Die Telekom berichtet über einen Mann und seine krebskranke Frau. Darf sich Werbung des echten Schicksals von Menschen bedienen?
Je abwechslungsreicher ein Mann zum Beispiel tanzt, desto attraktiver wird er von Frauen beurteilt.
Donnerstagabend, morgen geht es wieder auf die Piste. Es wird dringend Zeit, dass wir Männer uns Gedanken über unseren Tanzstil machen. Zu welchem Typ zählt ihr?
Der Schlacks.
Wie in der Augsburger Puppenkiste zeichnet sich der Tänzer durch permanentes Geschlacker der Arme und Beine aus. Und das auf nur einem halben Quadratmeter.
Wissenschaft auf dem Dancefloor. Unser Reporter Nico Rau berichtet über eine Studie, die nach dem perfekten Tanzstil im Dienste der Fortpflanzung forscht.
Gibt es ihn, den 10-Punkte-Move? Oder mal unter uns Jungs, auf was fahren die Ladies so richtig ab?
Wenn jemand einen Job macht, dann hat er ihn gelernt, meistens zumindest. Und deswegen wundern wir uns auch manchmal so, wenn Leute Jobs bekommen, für die sie bislang eigentlich eher weniger Kompetenz bewiesen haben. In der Politik passiert das, gucken wir uns Ursula von der Leyen an. Die war erst Familienministerin, dann Arbeitsministerin und jetzt auf einmal ist sie Verteidigungsministerin. Studiert hat sie aber eigentlich was ganz anderes, nämlich Medizin. Die Frage ist jetzt, braucht ein Politiker das überhaupt, Fachkompetenz? Oder sind für einen Minister vielleicht ganz andere Fähigkeiten wichtiger? Darüber habe ich mit Gerhard Baum gesprochen. Er war mal Bundesinnenminister unter Helmut Schmidt. Ist schon ein Weilchen her, das war von 1978 bis 1982. Vorher hat er unter anderem Jura studiert und als Rechtsanwalt gearbeitet. Und ich wollte von Gerhard Baum wissen, wie gut waren Sie damals eigentlich vorbereitet auf Ihre Aufgabe als Innenminister?
Also ich war eigentlich sehr gut vorbereitet, denn ich war 6,5 Jahre vorher im gleichen Ministerium parlamentarischer Staatssekretär. Also ich kannte das Ministerium und ich kannte auch die Politikbereiche ziemlich genau. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Sie können auch als Newcomer ein Ministerium übernehmen, wenn Sie bestimmte Fähigkeiten haben, etwa der Menschenführung und wenn Sie die Bereitschaft haben, offen und lernbereit mit einem solchen Ministerium umzugehen.
Wir fragen uns heute in D-Radio Wissen, wie wichtig denn Fachkompetenz für einen Minister oder eine Ministerin ist. Würden Sie also sagen, dass es wichtigere Dinge gibt?
Ja, also Fachkompetenz ist natürlich nicht schlecht. Aber ich würde zum Beispiel sagen, ein Justizminister oder Justizministerin sollte Juristin sein. Aber ansonsten würde ich sagen, ist Fachkompetenz nicht unbedingt Voraussetzung. Sie müssen eben als Politiker Ihr politisches Handwerk verstehen und ein Ministerium annehmen. Sie müssen auch die Kompetenz annehmen, die in einem solchen Ministerium steckt und die Ihnen hilft, die Probleme zu bewältigen. Nehmen Sie ein Beispiel. Ich war für vieles zuständig, unter anderem für Umweltschutz und auch für Reaktorsicherheit. Ich bin bis zu meinem Ausscheiden aus dem Ministerium nie ein Fachmann für Reaktorsicherheit geworden. Ich habe mich auf den Rat verlassen der Fachleute und ich habe mich der politischen Diskussion gestellt. Das ist ganz wichtig, dass Sie einerseits die Kräfte mobilisieren, die in einem solchen Ministerium stecken und auf der anderen Seite aber auch aufnehmen, was im Parlament und in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
Mhm. Heißt das aber nicht auch, dass man sich ziemlich abhängig macht von anderen Menschen und ihren Meinungen und deren Kompetenz?
Nein, Sie haben ja doch das letzte Wort. Sie entscheiden dann. Aber ich finde es wichtig, dass man auch Diskussionsprozesse in einem Ministerium anstößt. Das sind Fachleute, die generell, das ist meine Erfahrung, bereit sind, ihr Fachwissen einzubringen und einem Minister auch zu helfen. Die Voraussetzung ist, dass er sie gelten lässt, dass er offene Diskussionsprozesse ermöglicht. Das habe ich immer wieder getan. Ich wollte auch die Menschen kennenlernen, die hinter den Vermerken stehen, die auf meinem Tisch lagen. Nicht? Wer ist das? Was hat er zu sagen? Und ich wollte auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen. Und also nicht nur hinnehmen, was sie aufgeschrieben haben, sondern auch meine Skepsis ihnen übermitteln. Und oft kamen ganz neue Perspektiven heraus.
Ist es so auch mal passiert, dass Sie eine Entscheidung fällen mussten, die Sie später bereut haben?
Ja, sicher. Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen. Aber ich habe so viele Entscheidungen treffen müssen im Laufe der Jahre, auf so vielen Feldern. Das Innenministerium war nicht nur das Sicherheitsministerium, das Umweltministerium, das Sportministerium, das Kulturministerium. Also sicherlich habe ich Entscheidungen getroffen, die nicht richtig waren. Aber ich habe mir immer Zeit gelassen und habe versucht, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe, das Feld richtig auszuloten. Und noch eines ist ganz wichtig. Sie müssen bereit sein, in einer solchen Position Kritik entgegenzunehmen. Also wenn Sie nur von Menschen umgeben sind, die alles toll finden, was Sie machen, dann laufen Sie Gefahr, nicht mehr die Wirklichkeit wahrzunehmen. Also die Kritik, die Bereitschaft, Kritik aufzunehmen und die Bereitschaft von engen Mitarbeitern auch Kritik zu üben, ist ganz wichtig.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass Ihr Amt als parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium Ihnen da viel geholfen hat, was die Fachkompetenz angeht. Heißt das, dass die Staatssekretäre eigentlich die viel wichtigeren Fachmänner sein müssen?
Also ich kann jedem Minister nur empfehlen, auch auf den Rat der Fachleute, also der Staatssekretäre zu hören. Sie führen das Haus. Ich habe immer dafür gesorgt, dass sie in alles eingebunden waren, dass also nichts passiert ist, was die zuständigen Staatssekretäre nicht gewusst haben. Und ich war auch daran interessiert, ihre Meinung zu hören. Also das Haus, die Ministerien haben eine Hierarchie und diese Hierarchie sollte beachtet werden. Sie steht ja auch auf den Vermerken, nicht? Da sehen Sie genau, wer hat mitgewirkt bis zum Staatssekretär. Und damit wird auch Verantwortung übernommen, nicht? Jeder, der ein Vermerk abzeichnet, übernimmt mit Verantwortung. Aber die letzte liegt natürlich beim Minister.
Sagt Gerhard Baum, der mal Bundesinnenminister war zwischen 1978 und 1982 unter Helmut Schmidt.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Kommunizieren kann man nicht nur per SMS, sondern auch mit Wodka. Und zwar in vollkommen nüchternem Zustand. Das jedenfalls ist Forschern an der York-Universität in Kanada gelungen. Sie haben mit verdunstetem Wodka die Textnachricht O Canada übertragen. Dafür verwendeten sie auf der einen Seite einen Sprüher. Mit dem Gerät konnten sie die Alkoholkonzentration in der Luft anheben oder senken. Die beiden Zustände, wenig Alkohol oder viel Alkohol in der Luft, entsprachen den Binärziffern 0 und 1. Ein Empfänger konnte die Wodka-Konzentrationen dann messen und sie in die Textnachricht übersetzen. Die Übertragung erfolgte über eine Entfernung von 4 Metern. Den Forschern zufolge lässt sich diese Technik in Zukunft an Stellen einsetzen, an denen die konventionelle drahtlose Kommunikation nicht funktioniert, zum Beispiel bei künstlichen Sensoren im Inneren des Körpers. Die grünen Oscars, das ist ein Preis, den ein italienischer Agrarverband jährlich vergibt. Die Preisträger sind oft überraschend und manchmal gewöhnungsbedürftig. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass diesmal der zweite Platz am meisten Aufsehen erregt hat. Kategorie: innovative und umweltgerechte Produkte. Der Oscar ging an ein paar junge Menschen aus Sizilien, die eine neue Delikatesse etabliert haben: Kaviar aus Schneckeneiern. Dafür züchten sie jährlich 15 Tonnen Schnecken. Für das Kilo Schneckenkaviar berechnen sie bis zu 1600 Euro. Die Züchter sagen, der Kaviar schmeckt einmalig nach Pilzen und Kräutern. Gelernt haben die Schneckenzüchter ihr Handwerk in Frankreich und Spanien. Bei ihrer Zucht arbeiten sie zusammen mit Biologen der Universität Neapel. Wenn Onkel und Nichte, Tante und Neffe, Großvater und Enkelin oder die Oma mit dem Enkel Kinder zeugen, dann ist das Inzucht. Bei den Neandertalern in Sibirien war das möglicherweise normal. Das haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig herausgefunden. Die Forscher untersuchten die DNA aus einem Zehenknochen, den russische Wissenschaftler im sibirischen Altaigebirge gefunden hatten. Der Knochen gehörte einer Frau, die vor rund 50.000 Jahren gelebt hat. Die DNA-Untersuchungen zeigten, dass die Eltern der Neandertaler-Frau eng verwandt gewesen sein müssen. Außerdem fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Populationen der sibirischen Neandertaler nicht besonders groß gewesen sind und deshalb Inzucht häufiger vorkam.
Wenn die Amerikaner eines können, dann ist es, Geschichten zu erzählen, die einem irgendwie nahe gehen, die einen auf irgendeine Art und Weise packen. Das sieht man natürlich am Kino, aber man kann es auch an Fernsehserien ablesen, wie zum Beispiel Breaking Bad oder Homeland. Und seit geraumer Zeit gibt es diesen Trend auch in der Werbung. Google zum Beispiel macht das, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gehört.
Halle ist unsere Heimat, wir sind hier groß geworden.
Wir haben am Montag erfahren, dass die Flut jetzt auch bei uns war.
Und dann einen Tag später, dass der Katastrophenalarm in Halle halt ausgerufen wurde.
Als ich diesen Fernsehspot zum ersten Mal gesehen und natürlich auch gehört habe, musste ich sofort an einen großen Elektronikkonzern denken, wegen dieser wunderbaren Klaviermusik im Hintergrund. Aber es ging dann ausnahmsweise mal nicht um tolles Design, um tolle Produkte, sondern es ging, dachte ich, um tolle, engagierte Menschen, die allerdings, das war dann das Ende der Geschichte, doch wieder nur für ein Produkt Werbung machen. Storytelling nennt sich das und es ist, wenn man unserem Autoren Johannes Döbbelt glauben darf, der neueste Trend im Werbebereich.
Als Linda ihre Diagnose bekam, setzte bei mir eine Art Therapie ein. Um besser damit klarzukommen, begann ich diese Fotos zu machen. Und sie fing an, mir wirklich etwas zu bedeuten.
Das ist der aktuelle TV-Spot der Telekom mit der wahren Geschichte von Linda und Bob aus den USA. Bob ist Fotograf und hat Fotos von sich selbst geschossen. Dabei war er draußen, manchmal in eises Kälte, und trug nichts als ein rosa Tütü. Die Fotos sollten seine Frau Linda aufmuntern, die an Brustkrebs erkrankt war. Dann stellte Bob die Fotos ins Netz und sie verbreiteten sich rasend schnell.
Wer hätte gedacht, dass ein rosa Tütü so viele Menschen berühren würde?
Besondere Geschichten verdienen das beste Netz.
Mittlerweile sind Bob und Linda eine Berühmtheit. Sie haben eine eigene Stiftung für Brustkrebsbetroffene gegründet und sammeln mit ihrer Tütü-Aktion Spenden. Auch von der Telekom gab es eine Gage für ihr Projekt. Der Konzern hat dafür Bob und Lindas Geschichte für seine Werbung bekommen. Die Agentur DDB Tribal hat sich die aktuelle Telekom-Kampagne ausgedacht. In Düsseldorf treffe ich Erik Schöffler, den Kreativchef der Werbeagentur.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine wahre Geschichte eine gewisse Glaubwürdigkeit schon mitbringt, automatisch. Dementsprechend, ich sag mal, nimmt man die ein oder andere Hürde, die man sonst in der Werbung hat.
Die Hürde der Glaubwürdigkeit ist damit also geschafft. Doch als ich mir die Geschichte von Bob und Linda anschaue und am Ende das Telekom-Logo eingeblendet wird, frage ich mich, was haben Bob und Linda aus den USA bitteschön mit dem Telekommunikationskonzern aus Bonn und seinen Produkten zu tun? Erik Schöffler sagt, es gehe um das Markenversprechen der Telekom. Erleben, was verbindet.
Wenn das ist, was die Marke ihren Verbrauchern vermitteln will, dass es einen gewissen Wert hat, wenn man Dinge miteinander teilt. Und Teilen passiert heute über das Internet. Und da ist man dann sehr, sehr schnell wieder bei dem Produkt, was man auch im Angebot hat.
Auch andere Unternehmen benutzen authentische Geschichten für ihre Werbung. Die Sparkasse, die Volksbank, eBay oder Google zum Beispiel.
Deutschland kämpft gegen die Flut mit allen erdenklichen Mitteln.
Die Situation in Halle war so chaotisch, dass wir überhaupt erstmal einen Überblick haben wollten.
Und dann hatten wir die Idee mit der Karte.
Google erzählt in seinem Spot die Geschichte von Lars und Isa aus Halle. Die beiden hatten bei der Elbflut im Juni mit Google Maps eine Hochwasserkarte erstellt, um ihrer Stadt und den Bewohnern zu helfen. Mit Erfolg. Mehr als 400.000 Menschen nutzen die Karte, um sich über die aktuelle Lage zu informieren. An der Uni Düsseldorf treffe ich Dirk Matejowski. Er ist Professor für Medienwissenschaften und glaubt, dass die neuen, wahren Geschichten auch eine Reaktion auf die alte Werbung sind.
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ein Großteil der Nutzer der traditionellen Werbeästhetik überdrüssig ist, dass irgendwelche Herrn Kaisers oder gelackte Hausfrauen einen bestimmten Pudding oder ein bestimmtes Versicherungsprodukt anbieten. Und das kann man so als eine, wenn man so will, Authentizitätswelle innerhalb der Werbung bezeichnen.
Die Geschichten sind zwar authentisch, bleiben aber eine Inszenierung. Echte Menschen werden Teil der scheinbar schönen Werbewelt, die natürlich immer noch etwas verkaufen will. Viele der neuen Spots haben außerdem zwei Dinge gemeinsam. Erstens, die Marke und ihre Botschaft stehen im Mittelpunkt, weniger das konkrete Produkt. Zweitens, Menschen wie du und ich werden zu Alltagshelden und tun etwas Gutes.
Es ist eine Überredungsstrategie unter vielen und man bedient sich nur eines anderen Mittels, aber der Zweck ist das gleiche, kaufe dieses Produkt. Man kann das Argument sogar eher umkehren und sagen, dass natürlich in diesem Kontext also edle menschliche Regungen instrumentalisiert werden. Also die unangenehme Erfahrung der Überflutung Ostdeutschlands wird ja instrumentalisiert, um dann für bestimmte Dinge Werbung zu machen. Würde man sagen, wenn man moralisch wäre, was ich nicht argumentativ jetzt sein will.
Und wenn man doch moralisch ist, darf Werbung diese echten Geschichten erzählen? Geschichten, die auch von Schicksalsschlägen handeln, von Brustkrebs oder Naturkatastrophen wie der Elbflut. Dürfen Unternehmen solche Stories nutzen, um ihre Marke bekannter zu machen? Kreativchef Erik Schöffler meint, ja.
Sowohl unsere Geschichte als auch die Google-Geschichte macht nichts anderes als eine Beweisführung für das Produkt, und das ist in dem Fall beides mal das Internet. Ich kann mich sehr gut erinnern, als in Deutschland Flut war und als die Deiche gebrochen sind. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich in Facebook gelesen habe, wie die Menschen miteinander kommuniziert haben und wie sie sich gegenseitig geholfen haben. Und dafür, finde ich, hat jede Marke, die sich in dem Bereich tummelt, das Recht, ihr Angebot bzw. ihre Beweisführung zu machen.
Vielleicht ist der Trend zu den wahren Geschichten aber auch bald wieder vorbei. Auch in der Werbung gibt es Moden, die kommen und gehen. Vielleicht fühlen wir uns irgendwann emotional eingelullt von Geschichten wie der von Bob und Linda und sehnen uns zurück nach gestellten Straßenumfragen oder Dr. Best, der mit Zahnbürsten auf Tomaten drückt. Die Real Stories, so heißen sie in der Branche, sind im Moment allerdings angesagt. Der wichtigste Grund dafür ist vermutlich ganz simpel, wie uns Linda im Telekom-Spot verrät.
Es ist einfach eine gute Geschichte.
Und gute Geschichten, die halten sich. Johannes Döbbelt über Storytelling in der Werbung, über das Erzählen persönlicher Geschichten lassen sich Produkte besser verkaufen. So illustre Firmen wie Google und die Telekom machen es vor.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Online-Paläontologie. Wer erinnert sich noch an Bob Dole? Dole, Bob, genau, ja, da war doch was. Republikanischer Präsidentschaftskandidat, verlor damals 1996 gegen Bill Clinton und hatte, ganz fortschrittlich, siehe da, eine Internetseite. Nur hat da jemand bei den Republikanern zwischenzeitlich vergessen, das Licht auszuknipsen. Und diese Seite ist einige Ewigkeiten später, im Jahr 2013, noch immer online. Zu finden unter dolecamp96.org. Mit schlechten Grafiken, richtig schlechten interaktiven Kreuzworträtseln und der noch schlechteren Möglichkeit, ganz schlechte Wallpapers mit dem ganz schlechten Kampagnenlogo herunterzuladen. Erstaunlich und teilweise auch rührend, wie viel Müll auf den Servern weltweit noch herumliegt. Zum Beispiel auch die Promotion-Seite des Films Jurassic Park von 1996, www.lostworld.com. Diese Seite ist ein Inferno aus grauen Frames, pixeligen Hintergrundgrafiken und blinkenden GIF-Animationen. Oder hier, was für Star Trekkies, kli.org. Ein Sprachführer durch die klingonische Sprache, ohne Updates seit 1997. Oder hier, die Internetseite der längst vergessenen Band Norbert und die Feiglinge, die mit dem Titelsong des Manta-Films 1991 genau einen einzigen Halbhit hatten. Dort wird noch immer unter Aktuelles auf das Abschiedskonzert am 25.12.1999 hingewiesen. Solche Uralt-Webseiten sehen aus heutiger Perspektive fast schon aus wie Dokumente mit Sütterlin-Schrift auf bröckelndem Papier. Sich den Staub von den Schultern klopfend, fragt sich der Netzarchäologe, sind diese Seiten auch in 100 Jahren noch online? Wäre ja irgendwie bezaubernd. Etwas mehr Zeitlosigkeit in Zeiten der Echtzeitaktualisierung. Und damit zurück ins Netz.
Wenn ihr am Wochenende weggeht und euch da auf eine Tanzfläche begebt, was passiert dann und wie sieht das aus? Manche wirken ja unglaublich cool und elegant, wenn sie tanzen. Andere sehen unglaublich bescheuert und peinlich aus dabei. Und wer sich nicht selbst zum Affen machen will, der stellt sich vielleicht auch einfach nur daneben und guckt den anderen zu und stellt sich dann vielleicht auch die Frage, gute oder schlechte Tänzer, kann man die eigentlich objektiv voneinander unterscheiden oder ist das doch eher eine Frage des persönlichen Geschmacks? Diese Frage beschäftigt jetzt auch die Wissenschaft. Eine Biologin an der Uni Göttingen hat nämlich eine Tanzstudie gestartet. Und wie genau die aussieht und was man von ihr lernen kann, das hat sich Nico Rau mal angeschaut.
Es tut mir leid, wenn ich euch störe, Leute. Aber ich tanze immer den letzten Tanz der Saison. In diesem Jahr hat es mir einer verboten.
Spätestens, wenn es so weit kommt, dann sollte man sich dringend Gedanken über seinen Tanzstil machen. Ist das nun Hop oder Top, was man da aufs Parkett zaubert? Ein nicht zu unterschätzender Hinweis sind die Reaktionen der Umstehenden. You sexy motherfucker. Oder habt ihr eher das Gefühl, gibt es ihn, den 10-Punkte-Move? Oder mal unter uns Jungs, auf was fahren die Ladies so richtig ab?
Jeder hat ein individuelles Bewegungsmuster, was halt auch bestimmte Informationen in sich trägt.
Wenn ihr jetzt gedacht habt, dass sich nur testosteronschwangere Deppen am Ende einer Clubnacht solche Fragen stellen, weit gefehlt.
Das heißt, ein Mann besitzt bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel er ist physisch stärker und vermittelt dies irgendwie über den Tanz. Und Frauen sind sensibel dafür.
Auch Bettina Wege hat nämlich Interesse an dem Thema. Sie ist Biologin an der Universität Göttingen. Gemeinsam mit Kollegen hat sie Männer zu einem Standardbeat tanzen lassen und sie dabei gefilmt. Und mit diesen Tänzern führen die Forscher nun verschiedene Studien durch. Beispielsweise, wann wird ein Tänzer als guter Tänzer wahrgenommen oder wirken gute Tänzer attraktiver? Damit das tatsächliche Aussehen keine Rolle bei den Bewertungen spielt, wurden die Männer mittels Computer in merkmalslose Avatare verwandelt. Die Figuren sehen so ein bisschen aus, als hätte man ihnen einen silbernen Ganzkörperstrumpf übergezogen. Wer sich die Tanzvideos der Studie anschaut, der wird verblüfft sein, wie unterschiedlich wir Menschen tanzen.
Der Schlacks.
Wie in der Augsburger Puppenkiste zeichnet sich der Tänzer durch permanentes Geschlacker der Arme und Beine aus. Und das auf nur einem halben Quadratmeter.
Der Schüchterne.
Die Arme hängen schlapp herab. Der Tänzer schiebt sich verschämt ein paar Schritte nach links, dann wieder nach rechts. Vergisst zwischendurch, dass er tanzen wollte.
Der Spaziergänger.
Er geht, statt zu tanzen. Fällt auch nicht weiter auf, wenn er von der Tanzfläche direkt nach Hause geht. Die Forscher haben ziemlich genau bestimmen können, welche Tanzbewegungen bei Frauen gut ankommen. Verraten Sie es uns, Frau Wege.
Sie haben sehr variable Bewegungen, besonders des Halses, des Kopfes, des Rumpfes. Und dazu haben sie noch sehr ausladende Bewegungen. Das heißt, je abwechslungsreicher ein Mann zum Beispiel tanzt, desto attraktiver wird er von Frauen beurteilt.
Minimalismus ist also nicht angesagt. Werfen wir mal einen Blick auf ein paar ausladende Tanztypen, die für die Studie vor der Kamera standen.
Der Technokrat.
Die Hände zeichnen Muster in die Luft. Ausladende Schrittfolgen mit den Beinen. Spielt gerne Konamis Dance Revolution.
Der Profi.
Rhythmisch und dynamisch. Der ganze Körper kommt zum Einsatz. Viel Bewegung auf großer Fläche. Hat mindestens Super Goldstar Rang 2.
Der Pogo-Paul.
Permanentes Auf- und Abgehüpfe mit Links- oder Rechtsdrall. Die Hände vor dem Körper machen Abwehrbewegungen. Wahrscheinlich, um andere Kinder von der Hüpfburg zu schubsen. Die Forscher konnten außerdem zeigen, dass unser Tanzstil offenbar einiges über unseren Fitnesszustand verrät.
Weiterhin können wir auch sagen, auf Grundlage unserer Studien, dass physisch stärkere Männer, das heißt Männer, die über mehr Kraft im Oberkörper verfügen, genereller als die attraktiven und auch die durchsetzungsfähigeren Männer wahrgenommen werden von Frauen.
Dabei scheint die Herz-Kreislauf-Fitness und die Kraft der Beinmuskulatur keine Rolle zu spielen. Der Oberkörper macht's. Frauen finden Tänzer besonders attraktiv, wenn sie eine große Hand- und Armkraft haben. Warum Frauen dafür sensibel sind, das kann man mit der Evolutionspsychologie erklären. Frauen sind früher oder später auf Partnersuche. Und dafür nutzen sie auch subtile Hinweise, erklärt Bettina Wege.
Ich brauche natürlich einen Partner, der einerseits die Gene an meinen Nachwuchs weitergibt, die meinen Nachwuchs möglich fit machen. ja, für die Welt. Andererseits brauche ich auch einen Partner, der fähig ist, meinen Nachwuchs zu schützen und mich zu schützen, die Familie zu schützen. Und deshalb ist es für Frauen wichtig, die physische Stärke bei einem Mann zu identifizieren.
Da denkt man natürlich schnell, ah klar, Evolution und so. Gute Tänzer hatten sicher schon in der Steinzeit einen Überlebensvorteil. Drohte Gefahr, haben sie einfach zum Mammut gesagt.
Das ist mein Tanzabstand und das ist dein Tanzabstand. Ich komme nicht in deinen und du kommst nicht in meinen.
So haben sie überlebt, Kinder gezeugt und ihr Tanztalent weitervererbt. Und bis heute erklären wir uns damit unsere Verhaltensweisen. Klar. Einerseits ist Evolution ein langsamer Prozess, was heute keine Rolle mehr spielt. Das kann trotzdem immer noch in unseren Köpfen stecken. Andererseits ist Stärke bzw. eine große Flexibilität an Bewegungen auch ein Indikator für eine solide Gesundheit und die ist ja immer noch relevant. Die Partnerwahl ist natürlich auch von mehreren Faktoren abhängig, erklärt Bettina Wege.
Wenn eine Frau eher darauf aus ist, einen Kurzzeitpartner zu suchen, dann sind generell andere Merkmale entscheidend, wie zum Beispiel Maskulinität, als jetzt für eine Langzeitpartnerschaft, wo eher die Gewissenhaftigkeit und die Sozialverträglichkeit entscheidend ist.
Wir halten fest, wer auf der Suche nach einer kurzfristigen Affäre ist, sollte erst seinen Oberkörper aufpumpen und dann auf der Tanzfläche ausladend mit Kopf, Rumpf und Hals wackeln, oder?
Also man sollte schon bei seinen eigenen Möglichkeiten bleiben. Ich würde aber aufpassen, mir jetzt zum Beispiel Bewegungen herauszusuchen und die übertrieben darzustellen, weil das ist dann eher ein Fake, den Frau erkennt und nicht wirklich positiv beurteilen wird.
So ist das also mit der Attraktivität auf der Tanzfläche. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihr mitnehmen könnt, wenn ihr das nächste Mal zum Tanzen geht.
D-Radio Wissen. Donnerstag kompakt.